Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Warum wir das Gas noch sehr lange brauchen? Was bedeutet der Ausstieg aus russischem Gas für den österreichischen Wirtschaftsstandort? Und wie kann die Energiewende gelingen? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit unserem Experten Johannes Benini.
Grüß Gott.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zietner. Ich hoste den heutigen Podcast und freue mich besonders, dass heute Johannes Benini bei uns ist und möchte ihn kurz vorstellen. Johannes Benini ist ein anerkannter österreichischer Energieexperte mit umfassenden Kenntnissen der weltweiten Energiemärkte. Er gründete GBC Vienna, ist Mitbegründer von Comfin Software, GBC Energy und PVM Data Services. Seine akademische Laufbahn begann er an der Wirtschaftsuniversität Wien und in den 90er Jahren war er unter anderem als Gastprofessor an der Universität Prag tätig. Berufliche Stationen führten ihn nach London und Genf und er verbrachte über ein Jahrzehnt in Singapur. 2022 kehrte er nach Wien zurück. Deshalb können wir sozusagen auch heute live bei uns das Gespräch führen. Sie setzen sich schon seit Jahren für einen realistischen Zugang zur Energiewende ein. Warum?
Ja, weil Energie etwas Internationales ist, das uns in gewisser Weise alle verbindet. Jeder von uns braucht Energie, nur der Zugang zu dem Thema ist unterschiedlich. Wir bedienen uns alle am internationalen Energiemarkt, aber wir sind eigentlich als Europäer große Importeure. Ja, und so ist es in vielen anderen Ländern der Welt. Ja, das heißt, wir müssen schauen, was bedeutet Energie. Und das ist für uns einfach, wir können es uns leisten. Es gibt aber viele Menschen, die können sich Energie nicht leisten. Und da fängt das Ganze an, interessant zu werden, wenn wir über Energiewende sprechen. Wir haben zuerst einmal eine Energiearmut weltweit. Ja, das können wir uns bei uns nicht so vorstellen, aber es gibt 700 Millionen Menschen, die haben nicht einmal Zugang zu Energie. Wir haben 3 Milliarden Menschen, die haben nicht mehr Energie pro Tag zur Verfügung, als was wir im Kühlschrank verwenden. Und da merkt man schon, dass es sehr ungleich verteilt ist. Ja, das heißt, es gibt Menschen, die sind froh, wenn sie irgendwo einmal ein Kohlekraftwerk haben, damit sie einen Kühlschrank haben. Ja, und bei uns diskutieren wir den Luxus, ob wir nicht vielleicht doch nicht Kohle nehmen, sondern halt vielleicht etwas, das weniger CO2 verbraucht. Das ist alles gut und richtig. Nur wir müssen, wenn wir dann glauben, wir können globale Ziele formulieren und auch erreichen, dann müssen wir die Leute dort abholen, wo sie eigentlich herkommen. Und wenn wir dann realistisch sein wollen, dann müssen wir wissen, wir haben pro Jahr ungefähr 70, 80 Millionen Menschen zusätzlich, die auf diesen Planeten kommen, die wollen auch Energie haben. Ja? Und das heißt, Energiearmut ist eigentlich für einen Großteil dieser Welt ein Thema. Und wir ertappen uns wahrscheinlich doch regelmäßig, dass wir hier arrogant sind, indem wir uns auf die Straße setzen und sagen, nein, wir wollen das nicht und wir glauben, wir können von heute auf morgen alles ändern. Und da denke ich mir mal, es macht Sinn, wenn wir ein bisschen mehr verstehen, wie diese Märkte funktionieren, weil dann können wir vielleicht auch realistischere Ziele formulieren.
Das ist ja auch ein Ziel, das wir mit dem heutigen Podcast verfolgen. Vielleicht können wir gleich noch einmal auf dieses Stichwort Kohleausstieg zurückkommen. Sie sagen ja, Ziel wäre es, aus der Kohle auszusteigen, um die Klimaziele zu erreichen. Und Gas wird dabei eine wichtige Brückenfunktion erfüllen. Wie wäre das zu verstehen?
Ja, schauen Sie, weltweit haben wir heute noch immer mehr als 20-25% der Energie, die zur Verfügung steht, kommt von Kohle. Ja. Ganz stark ist das der Fall in Asien. Ja, da haben wir in vielen Ländern oder in Summe mehr als 50% der Energie, die aus Kohle kommt. Ja, das heißt, wenn wir heute rasch CO2 reduzieren wollen, dann müssen wir einfach mal schauen, dass wir diesen Kohleanteil senken, weil wenn Sie das vergleichen mit Gas, hat Gas die Hälfte an CO2-Emissionen wie Kohle. Ja, das heißt, ich kann relativ schnell Klimaziele erreichen, nur ich muss wissen, wo setze ich an. Und da müssen wir schauen, dass sollte die Politik bedacht sein, dass sie die Kohleeinsatzraten in Asien reduziert, weil das hilft am schnellsten.
Schnell und effektiv zu den Klimazielen zu kommen, das ist ja quasi oberste Prämisse für alle. Jetzt spielt trotzdem auch fossile Energie und auch Gas in Österreich noch eine Rolle. Können Sie uns da vielleicht einen kurzen Überblick geben, wie viel Gas setzen wir wo ein?
Ja, Österreich verwendet ist natürlich jedes Jahr anders, weil es andere Konjunkturzyklen gibt, kalte Winter sind anders, aber wir verbrauchen so zwischen 7,5 und 10 Milliarden Kubikmeter an Gas. Das wird ungefähr 40% in der Industrie verwendet, 30% für die Stromerzeugung, nochmal 30% bei Haushalten und dergleichen. Das heißt, in Summe eine relativ breite Streuung. Gas hat den großen Vorteil, dass es speicherbar ist. Das heißt, ich kann jetzt, wenn man es vergleicht mit Photovoltaikstrom, man kann speichern und das ist ganz wichtig, weil die Nachfrage ist nicht immer konstant und prognostizierbar. Und das heißt, wir brauchen Gas, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, Energie in anderer Form großartig lang speichern zu können. Das ist der Hauptgrund. Natürlich kann ich das mit anderen Formen der Energie auch machen, wie Kohle zum Beispiel, nur Kohle ist halt etwas schmutziger. Ich kann es mit Öl machen, haben wir ja auch im Transportwesen. Nur auch da ist eigentlich die CO2-Emission relativ hoch. Deswegen möchte man ja davon wegkommen.
Woher kommt eigentlich das Gas in Österreich? Ich nehme an, nur die geringsten Mengen werden tatsächlich auch aus österreichischen Städten kommen.
Ja, also das meiste kommt derzeit aus Russland. Im Schnitt sagt man ungefähr 2/3, phasenweise wie in den letzten Monaten wahrscheinlich deutlich mehr. Es gibt auch Importmöglichkeiten, dass man das aus Norwegen zum Beispiel bekommt über die Pipeline, über Algerien und Libyen, sprich über Italien oder aus Aserbaidschan, geht auch über Italien. Das heißt, es gibt einige Länder, die uns mit Pipeline-Gas sozusagen versorgen. Die Alternative dazu ist Flüssiggas in Form, also Liquefied Natural Gas nennt sich das, das mit Tankern angeliefert wird und das also kommt von den großen Produzenten in Amerika, in Katar und vielen anderen kleineren Produzenten.
Das ist dieses sogenannte LNG-Gas, das auch sehr oft natürlich durch Fracking und ähnliche Methoden gewonnen wird.
Das muss nicht unbedingt aus Fracking-Produktionen kommen. In Amerika ist Fracking relativ stark verbreitet. Ist auch eine andere Voraussetzung wie bei uns. Bei uns sind die meisten Gegenden stark besiedelt. In Amerika gibt es große Landstriche, die nicht besiedelt sind. Da ist das Fracking mitunter nicht so merkbar für die Leute, die dort leben, weil eben niemand dort lebt, nicht? Aber im Prinzip, Fracking passiert in relativ geringen Erdschichten, währenddessen bei uns das Gas normalerweise doch aus größeren Tiefen kommt. Ja. Das Flüssiggas, das also auf Schiffe kommt, das wird auf 162 Grad runtergekühlt, das wird dann flüssig und 600-fach kleiner im Volumen. Ja, damit kann man das auch relativ besser und leichter dann transportieren und wird dann an den Entladehäfen wieder in gasförmige Energie zurückverwandelt. Das dehnt sich dann wieder aus und wird dann ins Pipeline-Netz eingespeichert und dann kommt das durch die verschiedenen Pipelines, die in Europa die es gibt, also durch Deutschland oder durch Italien, kommt das dann zu uns.
Sie haben jetzt schon von der extrem hohen Abhängigkeit von Österreich, von russischem Gas gesprochen. Könnten oder sollten wir nicht aus Österreich schauen, dass wir vielleicht unsere heimische Produktion aus Resilienzgründen stärker ankurbeln?
Ja, zuerst sollte mal Österreich nicht abhängig sein. Ich habe das immer sehr, sehr positiv gesehen, dass man versucht hat, mit Nabucco hier Alternativen aufzubauen. Das war ja damals ein Projekt, da wollte man iranisches Gas zu uns bringen. Das ist dann aus politischen Gründen, sage ich einmal, am Widerstand gewisser Länder gescheitert. Die Variante über mit dem Krk-Terminal in Kroatien, das wollte man nicht, das hätte ich sehr stark befürwortet vor 7-8 Jahren. Die österreichische Nutzung von Kohlenwasserstoffen, ob das Öl ist, ob das Gas ist, ist meines Erachtens einmal eine absolute volkswirtschaftliche Logik. Ja, weil wenn ich Energie im eigenen Land habe und sie nutzen kann, brauche ich nicht Fremdwährungen aufwenden, um diese extern irgendwo zu kaufen. Das ist volkswirtschaftlich gesehen einfach einmal sinnvoll. Das Zweite, was man machen kann, ist nicht nur Erdgas zu fördern, sondern dass man auch Biogas verstärkt zur Anwendung bringt. Da haben wir natürlich ein ganz anderes Thema, nicht? Die Infrastruktur dafür muss teilweise erst erschlossen werden und geschaffen werden, Einspeisemöglichkeiten Und das sind doch relativ kleine Volumen. Das heißt, wenn das jetzt stark in den Medien in letzter Zeit propagiert worden ist, dann sage ich, ja, ist eine super Idee, finde ich auch gut. Nur sind die Volumen so klein, dass es da wahrscheinlich nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Man muss es aber machen, da bin ich dafür, weil es ist eine Frage der Effizienz und der Sinnhaftigkeit. Nun muss man bei all diesen Dingen auch immer darauf achten, wie viel man dafür zu bezahlen bereit ist. Ja, wenn man hier enorm große Mengen jemanden gibt dafür, dann sollte man nicht überfördern, weil das muss ja am Ende des Tages trotzdem jemand zahlen.
Sie sprechen da jetzt, glaube ich, konkret das neue erneuerbaren Gasgesetz an, wo ja die Politik auch sehr leichtfertig gesagt hat, Kraftwerk beim Misthaufen statt Gaswerk beim Kreml. Das ist aus Ihrer Sicht nicht erfüllbar oder realistisch.
Ja, schauen Sie nochmal, eine effiziente Nutzung von Biogas, wie zum Beispiel bei den landwirtschaftlichen Betrieben, das macht ja alles Sinn. Nur darf man sich nicht erwarten, dass man deswegen nicht mehr abhängig ist jetzt von russischen Gaslieferungen. Die russischen Gaslieferungen, von denen sind wir abhängig heute, einfach deswegen, weil wir nicht darauf geachtet haben, dass wir diese Alternativen, die sich hier angeboten haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir uns da auch anschließen, dass wir da dabei sind. Und es ist natürlich im Nachhinein müßig darüber zu spekulieren, warum man das gemacht hat, aber es war einfach günstiger wahrscheinlich, deswegen hat man das gemacht, was man gemacht hat. Mein Zugang war immer, dass man unabhängig sein muss, bevor man dann sich abhängig macht. Was meine ich damit? Wenn ich heute die Möglichkeit habe, dass ich meinen Gasbedarf alternativ decken kann, dann ist es relativ egal, mit welchem Prozentsatz ich von einem Lieferant kaufe. Weil in dem Moment, wo ich von dem nicht mehr kaufen möchte, ja, und nicht mehr kaufe, kann ich ja die alternativen Möglichkeiten nutzen und von dort kaufen. Das heißt, wir hätten diese Diskussion gar nicht, die wir jetzt haben, ob wir jetzt kaufen wollen oder nicht kaufen wollen. Aber dadurch, dass man eben seine Alternativen nicht geschaffen hat, hat man sich in eine ungute Situation manövriert. Und was natürlich noch weniger verständlich ist, dass wir jetzt 2 Jahre nach Kriegsbeginn noch immer in dieser abhängigen Position sind und nicht schon vor 2 Jahren diese Pipeline-Investitionen in Oberösterreich freigegeben hat, weil das wäre am ersten Tag nach Einmarsch der Russen in der Ukraine eigentlich das Gebot der Stunde gewesen.
Da geht es um den sogenannten Wagloop, der ja jetzt auch medial stark in Diskussion war. Bevor man vielleicht noch ein bisschen auf das Thema Abhängigkeit von Russland und was man dagegen tun kann, eingehen kann, würde ich gerne noch ein bisschen das größere Bild zeichnen. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach der Gasverbrauch in den nächsten Jahrzehnten in Österreich entwickeln und was kann von den fossilen Anteilen vielleicht überhaupt von grünem Gas oder auch Wasserstoff ersetzt werden?
Das ist eine sehr schwierige Frage deswegen, weil es hier politische Ziele gibt, die man erreichen möchte. Die Realität der Umsetzung ist aber noch nicht erkennbar. Also wenn es danach geht, was man am Planspielen so lesen kann, dann sollte im Laufe der nächsten 15 Jahre der Anteil von Wasserstoff, vor allem für die Prozessenergie in der Industrie, aber auch anderweitig stetig zunehmen und dann, glaube ich, im Jahr 2035, 40, so in diesem Zeitraum ungefähr, sollte dann der Anteil von Wasserstoffgasen mit Erdgas ungefähr gleich auf sein und dann immer mehr zunehmen. In Summe ist die Erwartungshaltung, dass der Gasbedarf in Österreich auch in den kommenden Jahren steigen wird. Da ist aber jetzt Gas gemeint in jeder Form. Also ob da jetzt Wasserstoff ist, ob das Erdgas ist, ob das Biogas ist, wird da jetzt nicht unterschieden. Und die Frage, wie dieser Mix ausschaut, mit wie viel weniger CO2 da ausgestattet ist, wird sich erst zeigen, wenn wir wissen, wie diese Supply Chain, diese Lieferkette von Wasserstoff am Ende des Tages ausschaut und ob sie auch kostenmäßig irgendwie wettbewerbsfähig ist. Weil, und das ist ja der Grund, die Grundprämisse beim Thema Energie, was ich auch eingangs versucht habe zu sagen. Wir haben Energie ist eine Nachfrage, ist ein Bedarf, ist ein menschliches Bedürfnis nach Wärme, das ist ein Bedarf der Industrie nach Prozessenergie. Das sind Dinge, das ist wie ein Menschenrecht, kann man sagen. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich ein Problem. Ich kann immer leicht fantasieren, trennen Sie mir die Energie ab, ich will das nicht und jenes nicht, solange es mich nicht betrifft. Wenn Sie mal in einem dunklen Raum sind und Sie wollen Licht einschalten und es kommt nicht sofort und es wird nicht sofort hell, dann werden sie ungemütlich. Das heißt, die Toleranz des Menschen gegenüber nicht zur Verfügung stehender Energie ist extrem gering. Und ich habe die letzten 35 Jahre, seitdem ich im Markt bin, habe ich das gesehen. Deswegen gibt es ja auch in den Energiemärkten die Backwardation, wo Preise im Spotbereich, also heute Preise, deutlich höher sind wie die in der Zukunft. Weil die Leute bereit sind, deutlich mehr zu zahlen, damit sie das sofort bekommen. Die Annahme, dass das irgendwie durch idealistische Ziele kompensiert werden kann, dass man sagt, nein, ich brauche jetzt keinen Strom, ich brauche jetzt keinen Treibstoff für mein Auto, ich brauche keine Wärme für mein Heim, ich brauche jetzt keine Industrieanlage, weil ich möchte eine gesunde Luft atmen, das ist eine krasse Polarisierung, die in der Realität nicht stattfindet, weil die meisten Menschen sich diesen Luxus nicht leisten können. Und ich glaube, das ist einmal wichtig, dass man versteht, dass das Thema muss leistbar sein und das Thema ist halt oft dann nicht leistbar und deswegen sind diese Übergangsphasen einfach schwierig.
Jetzt ist Österreich ja nicht nur Gasimporteur, sondern wir sind auch Transitland für einige unserer Nachbarn, verfügen aber auf der anderen Seite als Österreich auch über große Speicherkapazitäten. Ist das jetzt mehr Vorteil oder mehr Nachteil für uns?
Speicher sind eine super Sache, wenn man etwas speichern möchte. Speichern kostet aber auch Geld. Das, was gut ist, ist, dass wir alternative Pipelines haben. Das heißt, wenn wir einen Lieferanten haben und der uns kein Gas mehr liefert, dann können wir durch Pipelines Gas von anderen Lieferanten beziehen. Und unabhängig sind wir dann, wenn einer ausfällt und wir trotzdem genug Gas von anderen Quellen bekommen. Das ist ja das Thema, das wir momentan mit Russland haben und diese Abhängigkeit, die wir hier haben, ist einfach gegeben, weil diese alternativen Pipelines nicht ausreichend sind. Das ist das Problem. Sie haben mich vorher gefragt, auch wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird mit dem Umstieg auf Wasserstoff. Und da haben wir das, wir haben überhaupt das Problem eines Konzepts. Wir haben hier noch nicht ein Konzept, wie das ausschauen soll. Man redet davon, dass Wasserstoff in Nordafrika produziert werden soll. Das macht Sinn, dort ist viel Sonne, alles toll. Das soll über Italien transportiert werden. Die machen auch schon Investitionen, die Italiener, die bauen ihr Netz aus. Das soll über Österreich gehen, über unser Gasnetz in Österreich. Deswegen ist ja auch dieser WAC-Loop-Ausbau, der ist ja schon wasserstofftauglich. Auch das ist super, sodass das dann vielleicht auch im süddeutschen Raum angeboten werden kann. Und ich weiß, es gibt sehr viele Unternehmen in Österreich, die haben schon ihre Wasserstofflösungen fix und fertig in der Schublade. Aber sie steigen natürlich noch nicht um. Warum steigen sie noch nicht um? Sie haben noch keinen Wasserstoff. Sie wissen noch nicht, was er kosten wird. Sie wissen nicht, wann er kommt und wie er kommt. Da gibt es keine Zeitpläne und deswegen wird es nicht funktionieren. Und dieses systemische Denken fehlt hier für einen Umstieg. Ich sehe auch noch keinen Indikator dafür, dass irgendjemand versteht, was das bedeutet. Aber ich kann Ihnen sagen, wie diese Systeme funktionieren. Im Gasmarkt haben wir, seitdem es den Markt gibt, immer die gleiche Herangehensweise bei Projekten. Wenn jemand ein Gasfeld erschließen möchte und er weiß, er hat große Reserven, jetzt zum Beispiel Katar baut deutlich seine Produktion aus, dann werden zuerst die Verträge geschlossen, zum Beispiel mit den Chinesen oder mit anderen Firmen. Dann werden die Tanker geordert und wenn alle Verträge in unterschrieben sind, dann wird gebohrt. Das heißt, jeder möchte Sicherheit haben, dass er wirklich einen Abnehmer hat, dass auch der Transport funktioniert, dass niemand irgendwo ein Thema hat. Und das ist das, was bei uns fehlt. Die Unternehmer sind bereit, ihre Industrieprozesse umzustellen. Das ist ein Riesenaufwand für die Unternehmen. Nur was sollen sie machen? Sollen sie selber gehen und jetzt irgendwo Wasserstoff im Kanister einkaufen gehen? Das wird ihnen nichts helfen. Das heißt, wir brauchen hier wieder mehr staatliches Eingreifen im Sinne einer Marktgestaltung. Wir haben die letzten 20 Jahre, und ich habe das sehr genau erste Reihe fußfrei verfolgt, weil ich bin schon 35 Jahre im Markt, in den ersten 10 Jahren meiner Karriere habe ich immer das Wort Versorgungssicherheit gehört. Das war sehr wichtig. Und jetzt haben wir eine Generation an Politikern, die sehr jung sind und die meines Erachtens das noch nicht miterlebt haben, weil die letzten 20 Jahre ist es um den Markt gegangen. Ja, Liberalisierung, lassen wir alles dem Markt über. Das ist super, ja, wenn es eine Infrastruktur gibt. Ja, wenn ich ein Pipeline-Netz habe, dann kann es dann jeder nutzen, ja, und es ist kein Thema. Wenn ich aber gestalten muss, wenn ich jetzt was Neues machen muss, dann muss ich überlegen, wie sollen diese Systeme ineinander greifen. Und da muss der Staat hier und da eingreifen. Das sind also die freien Märkte manchmal nicht sehr effizient. Und diese Ineffizienzen, die wir jetzt sehen in der Vorbereitung auf den Wasserstoffmarkt, haben wir auch gesehen, wie jetzt der Markt einmal nicht funktioniert hat. Zum Beispiel wie die Merit Order, ein großes Wort, ja, aber wie wir gesehen haben, dass der Gasmarkt gestört war. Der Gasmarkt und die Störung des Gasmarktes hat dazu geführt, dass dann auch die Strompreise deutlich angestiegen sind, ja, weil der Gaspreis hat die letzte Einheit des Stromangebots ausgemacht und nachdem der Gasmarkt gestört war, ist der Strompreis für alle gestiegen, ja, obwohl wir einen Großteil unseres Stroms aus Wasserkraft generieren und das überhaupt nicht argumentierbar ist. Aber man hat sich auf die Märkte verlassen, man hat geglaubt, die funktionieren eh. Und man hat zu wenig Verständnis gehabt, dass wenn eine Marktstörung vorherrscht, dass man eingreifen müsste. Und das ist eigentlich das Problem, das wir heute haben, dass jeder Verantwortung abschiebt und jeder hofft, der Markt reguliert alles von sich aus, aber nicht Erfahrung hat und erkennt, wann muss der Staat eingreifen und wann muss der Staat gestalten. Jetzt haben wir das Thema mit einer potenziell unterbrechenden Gasversorgung oder unsicheren, würde ich einmal sagen, ist das richtige Wort, Gasversorgung, dass es wieder dazu kommen kann, dass die Strompreisgestaltung sehr stark vom Gasmarkt dominiert sein wird. Und da müsste man jetzt auch schon achten darauf, dass es hier zu einen rechtzeitigen Vorbereitungen kommt. Ja, sonst haben wir wieder das Problem einer großen Inflation und eines Überschwappens quasi des Problems des Gasmarktes auch auf den Strommarkt.
Kommen wir vielleicht gleich auf dieses Thema der Unsicherheit zu sprechen und vielleicht können Sie da auch noch einmal dieses Thema der Rolle als Transitland Österreich mit hineinnehmen. Das Thema der Abhängigkeit vom russischen Gas begleitet uns seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs und jetzt naht das Ende dieses ukrainischen Transitvertrages mit Ende 2024. Das bedeutet, wir würden von dort kein Gas mehr über die Pipeline bekommen. Heißt das, wir haben dann zu wenig oder heißt das einfach nur, wir haben exorbitante Preise oder ist es, so wie uns die Politik momentan manchmal glauben lassen möchte, eh kein Problem?
Also das ist alles eine sehr heikle Thematik, wo es natürlich sehr viele Fußnoten gibt dazu. Aber wenn russische Lieferungen von Gas nach Europa ausblieben, dann wäre Österreich massiv betroffen und nicht nur Österreich, sondern Mitteleuropa. Weil die Lieferungen aus Russland betreffen in erster Linie Österreich, Ungarn, Slowakei und auch Slowenien. Diese Länder haben schwer Alternativen an der Hand. Und das heißt, Mitteleuropa hätte dann den Bedarf nach alternativen Versorgungsrouten und Versorgungsmengen. Dieser Markt, dieser mitteleuropäische Markt ist die Bezugsgröße. Das heißt, eine Vereinfachung, die man immer wieder hört, ist, naja, Österreich kann ja aus Deutschland oder aus Italien Gas beziehen und wir haben Speicher, das ist alles gut und richtig, zeigt mir nur, dass es ein mangelndes Marktverständnis gibt. Nicht? Es geht nicht um Österreich. Ja? Österreich ist ein Land, wo Gas reingeht und Gas rausgeht. Die Pipeline-Kapazitäten, das Gas zu uns reinkommt im Baumgarten, sind, sage ich einmal, dreimal so groß wie die Pipeline-Kapazitäten, wo wir Gas bekommen können, gemeinsam aus Deutschland und aus Italien. Das heißt, das ist einmal die eine Realität. Wenn wir jetzt diese Pipeline-Flussrichtungen umdrehen und Gas aus Deutschland und aus Italien bekämen, dann würde das aber nicht nur die Nachfrage in Österreich bedienen müssen, sondern auch die Nachfrage in unseren östlichen Nachbarländern. Weil die Nachfrage wird durch ein Preissignal gegeben. Die Grenzen sind offen. Ja, also wir dürfen uns da nicht einer Illusion hingeben, dass jetzt die Frau Gewessler im Baumgarten steht und sagt, jetzt exportieren wir nichts mehr, weil das nicht möglich ist mit geltendem EU-Recht. Das heißt, wir haben dann demjenigen zu liefern, der kauft. Und da müssen wir natürlich durchliefern, so wie wir in der Vergangenheit durchgeliefert haben, vom Osten nach Westen. Und das heißt, wir müssen nicht nur unsere Nachfrage bedienen, sondern jene von ganz Mitteleuropa. Und wenn wir da die Berechnungen anstellen für die Volumen, die hier notwendig sind, dann merken wir, dass ohne den Wacklub die Kapazitäten zu gering sind. Der Markt weiß das und der Markt würde dann auch entsprechend mit extremen Ausschlägen reagieren, weil er natürlich alle Imperfektionen sofort ausnützt. Ja. Wenn es irgendwo einen Engpass gibt und er weiß das, dann wird hier entsprechend gespielt. Und die Preissteigerungen werden nachher eigentlich das Kriterium, weil es wird der Preis den Markt regulieren. Und das heißt, so wie wir es jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, die steigenden Preise haben bei uns sehr viele Industriebetriebe ruiniert. Und das wird auch wieder passieren. Also wenn wir nicht aufpassen und wenn dieser Transit aus der Ukraine zu uns unterbunden wird, dann kann es passieren, dass aufgrund dieser niedrigeren Angebotsmengen, die wir dann in Österreich haben und möglicherweise einem ordentlichen Nachfrageverhalten in Mitteleuropa, und zu geringen Angebot, dass dann wieder die Preise deutlich steigen und dass dann wieder Industriebetriebe zusperren müssen.
Und was könnte man aus Ihrer Sicht jetzt an konkreten Maßnahmen setzen, um genau das zu verhindern und eine langfristige, sichere Versorgung mit Gas in Österreich zu gewährleisten?
Ja, zuerst müssen wir uns einmal im Klaren sein über die Realitäten des Marktes. Ja. Wenn man sich da in den letzten Monaten die Politik angehört hat, dann hat sich das ja so angehört, als braucht man ja die russische Pipeline eh nicht. Und ich hätte mir das gewünscht, deswegen habe ich vor 7, 8 Jahren ja schon eine Anbindung an den Terminal in Kroatien, in Krk, propagiert. Aber die Realität ist, dass diese Propaganda, dass man weg möchte von russischem Gas, uns dann auf den Kopf fallen wird. In Wirklichkeit sollte man diese Dinge erst fordern, wenn man ohne diesen Versorgungsstrang auskommt, also wenn man eine Alternative hat. Und das ist halt irgendwie schiefgelaufen. Jetzt hat man das gefordert, man hat laut und stark immer wieder gesagt, man kommt auch ohne aus. Und der ukrainische Energieminister dürfte das wörtlich genommen haben, weil der hat erst vor einer Woche, oder wann das war, gemeint, ja, also offensichtlich geht es eh ohne auch. Also wir werden das jetzt abdrehen. Nicht? Ich glaube, da muss man mal jetzt von der politischen Seite hier zur Reparatur schreiten. Und man muss in Kiew vorsprechen und klar machen, dass diese Pipeline weiterhin benötigt wird und diese Lieferungen weiterhin benötigt werden. Und dass man, wenn man hier schon das abdrehen möchte, dass man das auf einen realistischen Zeitrahmen setzt. Ich muss ja nicht jetzt abdrehen. Ja. Ich kann auch in 1, 2 Jahren abdrehen, wenn wir eine Alternative haben. Aber ohne Alternative das Abdrehen der russischen Lieferungen zu fordern, heißt ja nicht mehr und nicht weniger, dass die Gaspreise steigen, die Strompreise steigen, die Inflation steigt und dass halt ein paar Betriebe pleite gehen. Wenn das eh wurscht ist, ja, dann hat man dann erfolgreich eine politische Agenda umgesetzt, was vielleicht für den einen oder anderen Politiker stimmt. Aber ich würde nicht glauben, dass das das Interesse der Mehrheit der Österreicher ist.
Und wenn Sie jetzt an konkrete Maßnahmen denken, um eben diese Alternativrouten zu erschließen, was wären da die 3 wichtigsten?
Ja, die Alternativen. Das Erste ist, man muss in Kiew diese Zeitachse diskutieren. Das ist ganz wichtig, weil eins darf man ja auch nicht vergessen. Österreich ist ja nicht niemand. Wir haben, obwohl wir nicht Mitglied in der NATO sind, die Militärtransporte durch unser Bundesgebiet erlaubt. Wir haben Hilfslieferungen gemacht in die Ukraine, wir haben sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, wir haben über die EU hier deutlich finanziell mitgewirkt, damit die Ukraine eine Unterstützung hat. Ich glaube, man kann uns ja nicht im Gegenzug dafür bestrafen. Das halte ich für eine wichtige Message und ich glaube auch, dass die Ukraine hier abwägen muss, ob sie wirklich wirklich solche Transitlieferungen unterbinden möchte, weil am Ende des Tages ist bei all diesen Maßnahmen immer die Frage, was bringt's? Ja? Und man muss da auch realistisch sein. Ich glaube nicht, dass diese geringen Mengen Gas, die wir von Russland kaufen, kriegsentscheidend sind. Aber es hat einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden für uns, wenn wir das nicht bekämen. Und deswegen glaube ich, ist diese Diskussion über die Zeitachse eine relevante. Zweitens müssen wir schauen, dass wir so rasch wie möglich diesen Wacklub-Ausbau beschleunigen, weil natürlich, wenn wir eine alternative Möglichkeit haben, dass wir uns rechtzeitig versorgen, dann wird es früher möglich sein, dass wir auf dieses Gas aus Russland verzichten. Und da geht es natürlich auch um Beschleunigungen bei Pipeline-Ausbau und dergleichen, nicht? Und natürlich ist es schwierig, dass man Bürgerrechte manchmal beschneidet, indem man sagt, man möchte jetzt nicht fünfmal da hier einen Rechtsweg gehen und Demonstrationen, die alles verhindern wollen, hier unterbinden. Aber manchmal gibt es halt ein volkswirtschaftliches Interesse, dass man das vielleicht doch machen sollte. Und ja, am Ende des Tages bleibt uns eigentlich nur zu hoffen, dass diese alternativen Versorgungsstränge so schnell wie möglich aufgebaut werden, damit wir nicht durch höhere Preise uns selbst schädigen. Was bei den alternativen Lieferrouten auf jeden Fall auch zu machen sein wird, ist, dass wir die Kosten, die entstehen durch die Lieferungen von Gas über Deutschland und über Italien, dass wir die nicht unnötig in die Höhe treiben. Was meine ich? Deutschland hat eine Gasspeicherumlage. Das ist eine Steuer, wenn man möchte, oder eine Gebühr, die für Gasexporte anfällt. Da fällt Österreich also drunter, wenn wir durch Deutschland Gas pumpen. In Italien wird eine ähnliche Steuer derzeit geplant, an der arbeitet man. Die soll, glaube ich, ab April kommen.
Heute haben Sie veröffentlicht, dass sie jetzt vorerst nicht kommt.
Das ist sehr schön.
Ja, einmal ein erster positiver Schritt.
Das ist super. Diese Gasspeicherumlage in Deutschland bedeutet ja nichts anderes, als dass bei uns automatisch der Gaspreis in Österreich um das höher ist. Und das heißt, die gut gemeinten Worte der Ministerin, dass wir Gas woanders kaufen mögen, hört sich ja super an. Ja? Nur wenn wir jetzt in Deutschland oder über Deutschland Gas beziehen, müssen wir um das auf jeden Fall mehr zahlen, als was wir alternativ derzeit aus Russland beziehen. Weil diese Steuern quasi die Alternativen in ihrer Bepreisung erhöhen. Und wenn ich jetzt das Interesse habe, dass ich Gasimporte nach Österreich über die Alternativrouten, über Deutschland und Italien propagiere, wenn ich die bevorzugen möchte, dann muss ich mich doch dafür einsetzen, dass diese Steuern wegkommen. Auf der einen Seite kann man argumentieren, sie sind nicht EU-rechtskonform. Auf der anderen Seite sind sie auf jeden Fall gegen jede Form der Solidarität, weil wenn wir keine Gasversorgung haben und wir müssen über Deutschland hier unser Gas beziehen, dann ist das nichts anderes wie eine Wegelagerei. Und es ist auch gesamtpolitisch sehr merkwürdig, dass man möchte, dass man Gas nicht aus Russland bezieht, es aber über diese alternativen Routen deutlich teurer macht. Und da würde ich mir halt schon erwarten, dass man hier wirksam seitens der Politik, sowohl in Deutschland als auch bei der EU-Kommission, hier interveniert.
Wir haben jetzt an diesem kleinen Ausschnitt nur rund um das Thema Gas gesehen, wie komplex sozusagen Energiemärkte sind, aber auch das ganze Thema der Energiewende. Wenn Sie sich die aktuellen politischen Entscheidungen ansehen in Bezug auf die gesamte Energiewende, was wäre denn da Ihrerseits noch so eine Art Appell, den Sie an die Entscheidungsträgerinnen richten würden?
Naja, es bedarf etwas mehr Wissen und nachhaltigen Überlegungen und weniger Ideologie. Ja? Wir sehen, das Thema der Wende ist ein Thema der Geschwindigkeit. Der indische Energieminister hat mir gesagt, Johannes, wir wissen, wir sollen weniger Kohle verwenden, aber weißt du, Kohle kostet uns nichts, das haben wir selber. Ja, und wir werden vielleicht mehr Gas kaufen, aber auch mehr Windräder aufstellen und mehr Photovoltaik machen, aber Kohle, das ist einfach günstig für uns, nicht? Das heißt, das Problem ist, dass es hier einen großen sozialen Unterschied gibt bei den Ländern, die Energie brauchen, und der Umstieg, ja, von der einen Form der Energie auf andere ist eine Preisfrage. Und so einfach und verständlich, wie der indische Minister das formuliert hat, der natürlich ein Entwicklungsland vorsteht, ist es ja bei uns auch. Ja? Weil der Preis ist immer relativ. Es gibt sehr viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine gestiegene Gasrechnung oder Stromrechnung zu bezahlen, weil sie halt nicht so reich sind. Ja? Und da muss man sich überlegen, wenn man eingreift in Energiefragen, was hat das für Auswirkungen? Und wenn man ambitioniert ist, dann hat das noch mehr Auswirkungen. Und wir glauben, wir können alles in no time noch schneller machen. Und ich kann mich erinnern, wie bei der COP in Glasgow, das ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, die Inder gesagt haben, ja, also wir können zwar nicht 2050 aussteigen oder CO2-neutral sein, sondern, glaube ich, erst 2070, haben sie gesagt. Aber wir wollen dafür 1.000 Milliarden Dollar. Ja? Das hat man nicht sehr weit gehört, ja, weil man wollte das ja niemandem sagen. Ja. Aber was ich damit meine ist, ja, okay, wir müssen aber da noch sehr viel Gap überwinden, dieses soziale Gap, das es gibt. Und das heißt, die Geschwindigkeit des Umstiegs, auch wenn wir es uns wünschen, und ich wünsche mir eine grüne Umwelt und alles, ja, aber gerade bei CO2-Emissionen haben wir das Thema, dass es relativ egal ist, was wir hier machen. Ja. Wir können für uns optimieren und wir sollen für uns optimieren. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Kritiker. Ja. Nur ich plädiere für einen realistischen Zugang. Warum? Selbst wenn ich die Luft anhalte, ja, ich persönlich, wird das nichts ändern. Wenn wir alle in Österreich die Luft anhalten und kein CO2 emittieren, wird sich auch nichts ändern. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, dass wir Nummer eins im Gleichschritt gehen international, sodass, wenn international hier Maßnahmen getroffen werden, die effizient sind, dass wir da nicht dahinter hinternach sind. Das ist wichtig. Wir wollen ja nicht hier die CO2-Emissionen mehr produzieren, als was uns zusteht. Aber es ist sehr schwierig, viel schneller zu gehen. Was meine ich damit? Am besten kann man sich das vorstellen mit den Wasserstofflösungen, die man derzeit hat. Warum steigt ein Industriebetrieb nicht um auf Wasserstoff? Wir wissen nicht, wo er es hernehmen soll, sprich die Produktion. Wir wissen noch nicht, wie viel es kostet, sprich der Transport. Und am Ende des Tages weiß er nicht, was er für diesen Wasserstoff zahlen wird. Und er weiß nicht, ob er mit dem wettbewerbsfähig ist. Wenn ich heute einen Stahl in Österreich oder ein anderes Produkt in Österreich produziere mit Wasserstoff und das kostet das Dreifache, dann werde ich es nicht verkaufen, weil mein Wettbewerber wird es günstiger produzieren ohne Wasserstoff. Und damit bin ich tot. Das heißt, ich kann es erst einführen, wenn das einigermaßen im Gleichschritt ist. Und dafür hat die EU jetzt eine Idee gehabt, die Carbon Border Adjustment Tax, ja, wo man sagt, okay, dafür soll also die Güter, die von außerhalb der EU kommen, sollen bei uns so besteuert werden, damit das Ganze nachher lukrativ ist. Ja. Nur das ist Theorie. Ja. Und die Theorie muss erst irgendwie sich in der Realität darstellen, ob das funktioniert. Und abgesehen davon, dass bei uns dann alles teurer werden wird, weil wir müssen ja das dann teurer produzieren und auch zahlen. Ne? Und die Frage wird sein, wird sich dann die Produktion alles ins Ausland verlagern? Was ich aber weiß, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, ja, aber was ich bereits weiß, ist, was ist passiert? Und das, was passiert ist, ist durch die letzte Hochpreisphase, jetzt in Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine, ist, dass man dieses Thema Energie sehr unsensibel gehandhabt hat. Man hat alles falsch gemacht. Und diejenigen, die das nachher am Ende des Tages nicht ausgehalten haben, waren sehr viele Betriebe, die bei uns zugemacht haben. Ich weiß, sehr viele Betriebe haben in China und in Amerika aufgemacht, weil sie dort nicht mit diesen, sage ich mal, Konsequenzen zu tun haben. Und da sehe ich das eigentliche Problem, dass unsere Politik zu wenig darauf achtet, wie wirken sich Maßnahmen aus. Ja, wie wirken sie sich auf die Energie aus, auf die Kosten der Energie? Können die Leute sich das leisten? Und hat das auch einen klimapolitischen Vorteil. Ja? Und wir haben es ja gesehen, jetzt auch mit den ganzen Sanktionen und dergleichen, wenn man politische Ziele formuliert, dann sind die ja das eine. Energie ist normalerweise ein anderes Thema. Das war, solange ich denken kann, hat man Energie nicht angegriffen. Ja? Und wir haben jetzt erlebt, aufgrund dieses schrecklichen Krieges, dass man auch Energiesanktionen als probates Mittel sich ausgedacht hat. Und die haben zu Verwerfungen am Energiemarkt geführt. Ja? Man hat sich aber nicht überlegt, was wird das bedeuten. Und das ist das, wo ich sehe, dass die politische Denkmuster manchmal nicht überlegen, die Systeme, die einander greifen. Ja? Wir haben einen Automobilmarkt, wo wir sagen, wir wollen Elektroautos. Sage ich, ja, ich habe eins. Ich bin gerade mit einem Elektroauto gekommen. Bin einer von wahrscheinlich 20% der Österreicher, die privat ein Elektroauto haben. Die anderen haben sie als Firmenauto. Aber die Nachhaltigkeit dieser Elektroautos ist nicht gegeben. Also wie soll sich das langfristig irgendwie sinnvoll darstellen? Und um diese Fragen sinnvoll aber voranzutreiben, braucht es immer wieder Rückkoppelungen. Bei der Mobilität zu sagen, heute im Jahr 35 will ich keine Verbrennungsmotor. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann aber auch schrittweise alle 5 Jahre einen Feedback-Loop machen und sagen, okay, schauen wir uns das an, haben wir gewisse Zwischenschritte erreicht. Ist das nachhaltig? Ist das sinnvoll? Was haben wir gelernt? Und das würde Sinn machen. Wir haben heute noch die meisten Technologien, mit denen wir sagen, wir wollen klimaneutral werden, sind nicht einmal noch entwickelt. Aber wir wissen schon fix, genau das machen wir. Das ist naiv, weil das nur eine Ideologie ist. Wir wollen etwas erreichen, das ist schön, aber die Frage ist, wie wir das erreichen wollen, das wissen wir noch nicht. Den Großteil des Diesels, den wir heute zum Beispiel konsumieren, und das ist einer der großen Themen, wo man sagt, wir wollen ja weg von Öl, wir wollen weg von Gas. Super. Also wenn wir weg wollen vom Diesel als Treibstoff für die Lkw-Flotte, dann brauchen wir was anderes. Es gibt nicht einmal ansatzweise irgendwas Erfolgreiches oder Erfolgsversprechendes mit Batterie oder mit Wasserstoff. Wir sind noch nicht dort. Das ist aber der Großteil, das, was wir im Personenkraftwagenbereich haben, nämlich der Verbrauch von Diesel und Benzin, ist marginal im Vergleich zu dem, was wir im Transportsektor haben. Da wissen wir aber, dass vor 15 Jahren, glaube ich, hat man das groß propagiert, den Schwerverkehr auf die Schiene. Man sollte mal vielleicht überlegen, warum ist denn das gescheitert? Und wenn man das verstanden hat, dann muss man überlegen, wie können wir es anders machen? Nur momentan fehlt mir diese Nachhaltigkeitsdiskussion und zu wenig Diskurs über Dinge. Und deswegen passieren immer wieder Fehler. Ich glaube, dass wir sehr viele Fehler haben in der EU. Ich glaube, dass wir viel zu wenig in den eigenen Ländern machen können. Das führt zu Frustrationen, weil die Leute, sehr viele Leute sehr gescheit sind, die wir haben, die nachher nicht einmal ihre Argumente einbringen können, und das ist halt nicht immer sehr förderlich.
Um jetzt diese vielen Elemente schon fast ein bisschen zusammenzufassen aus unserem Gespräch, dann ist sozusagen einfach mehr Realismus und Ehrlichkeit gefragt, und es ist, glaube ich, auch gefragt, dass man nicht das Pferd von hinten aufzäumt bei der Energiewende und schon etwas verspricht, bevor man überhaupt weiß, wie man es erreichen kann. Wir haben jetzt ein spannendes Gespräch geführt, und so am Ende habe ich fast das Gefühl, Sie sind sowas wie ein Energiepragmatiker.
Ja, also ich bin ein Energiepragmatiker. Ich finde, am Ende des Tages muss Energie in erster Linie mal da sein. Es muss verfügbar sein, weil wenn ich es nicht habe, habe ich ein Problem. Es muss leistbar sein, weil sonst habe ich es auch nicht. Und erst dann stellt sich die ökologische Frage. Und da habe ich ein Motto. Und dieses Motto ist, ich habe am liebsten, wenn ich Gas importieren muss nach Österreich, hätte ich am liebsten kanadisches Biogas, das auf einem Segelschiff kommt. Und das sage ich deswegen, weil es gibt natürlich Ideale, die man haben kann. Man kann sagen, ich möchte Gas nur von einem Land haben, das keinen Krieg führt, das eine Demokratie ist. Also Kanada wird mir mal einfallen von allen Produzenten. Viele gibt es nicht, die mir einfallen, weil die meisten haben Kriege begonnen, aber Kanada ist mal gut. Biogas ist natürlich überhaupt das Beste. Das heißt, das ist etwas, wo ich sage, besser geht's nicht. Und Segelschiff, ja, auch da habe ich keine Emissionen, wenn das Schiff kommt. Und dementsprechend wäre das die ideale Geschichte. Nur leider ist kanadisches Biogas am Segelschiff sehr teuer. Und das ist das Problem mit Energie. Wir haben sehr viele verschiedene Formen der Energie, nur sie müssen immer leistbar sein. Und nur wenn sie leistbar sind, sind sie am Ende des Tages auch ökologisch durchsetzbar.
Wir fragen unsere Gäste zum Abschluss auch immer, was sie persönlich für einen Beitrag zur Klimaschutz- und Energiewende leisten. Sie haben gesagt, Sie sind heute mit dem Elektroauto da. Was macht Herr Bernini privat?
Naja, schauen Sie, ich baue zum Beispiel gerade ein Haus. Ich habe dort mache das mit Erdwärme. Das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, warum nicht? Schauen wir mal. Kostet enorm viel. Ja, das heißt, da kann man wieder eine eigene Sendung machen, jetzt, wenn ich darüber rede, was meine Erkenntnisse sind aus all diesen Dingen. Ich glaube, am Ende des Tages muss man einfach vernünftig mit der Natur umgehen. Es macht wenig Sinn, sie zu verschmutzen. Es macht viel mehr Sinn, wenn man Energie sparsam verwendet. Wir müssen aber auch, glaube ich, in Österreich darauf achten, dass wir nicht unbedingt Kohlestrom importieren. Ja. Wissen Sie, momentan ist so diese Gelassenheit, naja, wir haben eh nicht genug Produktion in Österreich, wir werden halt Strom importieren. Ja. Das ist alles schön und gut, nur wir importieren Kohlestrom, ja, weil unser lieber Nachbar in Deutschland hat einen großen Anteil Kohle im Portfolio. Und da, denke ich mir, müssen wir doch mehr darauf achten, dass wir bei uns Wasserkraft verstärkt nutzen. Möchte man natürlich auch teilweise nicht. Ja. Nicht jeder ist ein Fan von Wasserkraft, weil er sagt, das ist ein Eingriff in die Natur. Aber wissen Sie, das ist auch wichtig, dass man realistisch ist. Jede Energieform, ja, die wir haben, ist ein Eingriff irgendwo. Und da komme ich wieder zum Beginn von diesem Podcast. Das, was jeder braucht, ja, ist Energie. Und wenn wir aber Energie aufstellen können mit wenig Emissionen, Eingriff in die Natur, CO2, Atommüll, was auch immer, dann ist es besser. Ja? Das heißt, man muss abwägen. Man muss eine Frage haben, was habe ich lieber? Will ich jetzt Kohle emittieren oder will ich jetzt zum Beispiel Atomkraft haben? Ja, beides ist schlecht, aber zumindest Atomkraft hat weniger CO2. Ja, will ich vielleicht doch Wasserkraft? Ja, ist auch ein Eingriff in die Natur, hat vielleicht auch nicht ideale Lebensverhältnisse für Fische und Frösche und was auch immer. Gibt's 100 Gründe, warum das schlecht ist. Ist mir wahrscheinlich aber lieber, als wenn ich Kohlestrom importieren muss. Das heißt, wir müssen realistisch sein. Ohne Energie wird's nicht gehen. Wir brauchen Energie, das ist mein Mantra. Ich sage, wir brauchen Energie, weil ich das immer sehe, wurscht wo, es herrscht in der Welt Energiearmut. Wenn wir glauben, wir können die Welt missionieren, indem wir weniger Energie verwenden, sind wir heute schon gescheitert. Das wird so nicht funktionieren. Sondern wir müssen sagen, okay, wir müssen die Energie propagieren, die am wenigsten schädlich ist, dann werden wir erfolgreich sein.
Ja, ich glaube, über dieses Spannungsfeld Klimaschutz versus Naturschutz, Landschaftsschutz und alle Themen, die damit zusammenhängen und wie wir bereit sind, in der Gesellschaft zu priorisieren, das wäre wirklich eine eigene Podcast-Folge wert. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken, dass Sie heute bei Ökologisch waren. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns und seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.